Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 126 vom 15. Januar 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und damit ich heute hier nicht rumoxidiere, unnötig steht der Julian mir zur Seite. Hallo Julian.
Na, tut der Kate doch noch, ne? Also wir referenzieren auf den guten Röhrig, oder?
Auf jeden Fall, auf den kannst du immer referenzieren. Fress dir meine Kohlen, Julian.
Ja, die Russen, ja, das ist leider wieder etwas aktueller geworden.
Ja, leider. Das muss man so sagen. Ich bin Christoph, ein weiterer Akteur hier in diesem Podcast, haben wir das auch abgehandelt. Und Julian, du bist eigentlich jetzt wie ein Rockstar unterwegs, oder? Also ich sehe dich jetzt hier mit verbundenem Handgelenk und du hattest irgendwie einen Gig am Wochenende. Was ist denn da bei dir los eigentlich?
Ja, es ist etwas mehr geübt als früher so und der alte Mann kriegt eine Sehnscheidenentzündung, aber es geht alles bergauf. Ansonsten alles gut gelaufen, auftrittsmäßig, ja.
War schön. Ja, da haben wir dir natürlich alle die Daumen gedrückt. Darf man das hier spoilern, in welcher Band du eigentlich bist und was ihr da für tolle Musik
macht? Ja klar, Werbung, ne? Also wer nach One Day Left sucht, wird fündig. Wir haben satte 2 Lieder auf Spotify momentan. Also ja, Sky is the limit, ne?
Was nicht ist, kann noch werden. Auf jeden Fall, wie ich finde, coole Mucke. Das kann man hier ruhig auch mal ein bisschen zum Anlass nehmen, quasi diese, ist letztlich auch eine bodenkundliche Band, wenn ich das mal so sagen darf, auch wenn sich die Texte nicht dadurch auszeichnen. Aber ihr kommt ja alle so plus minus ein bisschen aus dem Spektrum, habt euch zusammengefunden und das finde ich mega cool, dass du das machst, Julian. Also von daher kann man das hier natürlich auch mal, ich baller das auch mal in die Shownotes. Wir nutzen diese Reichweite, Julian, weil das ist ja auch schön, dass sich hier so viele verschiedene Leute für diesen Podcast zusammengefunden haben. Und warum soll man dann nicht diese Reichweite auch mal nutzen, um andere Projekte ein bisschen...
Das Hund ist fast abgesprochen, aber ich bin gerade echt...
Du weißt doch, ich werde ja nicht müde, das auch zu betonen, wie stolz ich da bin, dass ihr alle so viele tolle Sachen macht. Ja? Apropos, die Interviewfolge 125, ran an die Spaten. Citizen Science mit Franz Bender, die hat tatsächlich hohe Wellen geschlagen. Also da gab es unheimlich viel Feedback und ich sehe das ja auch immer, wie oft die Episoden angehört werden. Das war am Sonntag tatsächlich ein Renner. Und unser lieber Hörer René hat uns da auch ein Video zukommen lassen, dass er anlässlich dieses Unterhosen-Citizen Science-Experimentes mal mit einem Kollegen gedreht hat. Und das muss man einfach gesehen haben. So, glaube ich, 1,5 Minuten lang. Das ist jetzt kein Blockbuster, sage ich mal. Kann man sich gut mal nebenbei reinziehen. Und also dieses Video hat er uns geschickt und hat gesagt, Mensch, wenn ihr mal einen humoristischen Einstieg nochmal haben wollt, eine Referenz auf dieses Thema, dann haut das doch einfach mal raus. Und das will ich an der Stelle wirklich gern tun. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Auch so ein bisschen norddeutsch. René kommt eigentlich aus Brandenburg, hat er mir mal gesagt, aber ist mittlerweile in Schleswig-Holstein angesiedelt, ja. Und das ist so ein bisschen norddeutscher Schnack. Also, wenn ihr Lust habt, mal ein bisschen herzhaft zu lachen, dann zieht euch auf jeden Fall dieses Video rein. Du bist ja auch mal ein Freund von lustigen Videos, Julian, ne?
Ja. Gerne doch. Ich bin leicht zu begeistern. Ja.
Das war so. Das wird dann wieder in irgendwelchen WhatsApp-Chat-Gruppen geteilt, ja. Und alle freuen sich über die Bodenkunde, die da verbreitet wird. Nee, aber das ist wirklich eine schöne Sache. Und wie gesagt, wir sind begeistert von dem, was unsere Leute machen, aber auch ihr als Hörerinnen und Hörer. Und das tun wir hier natürlich auch gerne kund. Ja, Julian, kommen wir mal jetzt an der Stelle zum Thema der heutigen Folge. Ich habe es jetzt, es ist eine Arbeitsversion, vielleicht fällt uns in der Folge noch was ein. Ich habe es jetzt mal Shuttle to the Iron Side genannt. Darum soll es gehen. Jetzt werden natürlich viele Leute nicht wissen, was damit gemeint ist. Ich glaube, Insider, ja, die können sich darunter möglicherweise schon was vorstellen. Aber ganz wichtig ist, es geht um das große Überthema. Das ist das, was eigentlich dahinter steht. Und ich muss euch aber an der Stelle einfach auch mal die Angst nehmen und an der Stelle auch eine Anfrage sozusagen befriedigen, die aus der Community kam, sagt, ey, könnt ihr noch mal was zum Redoxzustand von Böden machen? Und ich glaube, dem wollen wir hier an der Stelle einfach mal ein bisschen Rechnung tragen. Und ich habe natürlich auch ein Paper mitgebracht, ein sehr gutes Paper, schwere Kost. Da schauen wir dann nachher nochmal rein, was es eigentlich mit den Shuttles to the Iron Side so auf sich hat. Aber zunächst mal ein Einstieg, Julian, weil das ja, oder erstmal eine Frage an dich, wie siehst du das so, das Thema Redoxchemie in Böden, Redoximorphie, ist das beliebt bei deinen Studis oder eher nicht so?
Also man hat natürlich immer, und ich nehme mich da selber auch im Studium nicht raus, sobald irgendwelche chemischen Schreibweisen auf Folien auftauchen, es irgendwie geht bei ganz vielen erstmal eine Klappe runter, dass es heißt so, boah, das kriegen wir erstmal glaube ich nicht hin oder es besteht leichte Panik, dass da plötzlich jetzt schwierigere Dinge kommen. Aber ich glaube, wenn man es schon runterbricht und vereinfacht, ist das ja zum einen, was halt allgegenwärtig ist, super wichtig, super häufig ist. Und im Grunde ist es ja wirklich erstmal, wenn man es ganz reduziert betrachtet, und das heißt ja eigentlich so, dass einen dann die vollberuflichen Chemiker am liebsten links und rechts eine mitgeben würden, ist es ja im Grunde wirklich erstmal nur dieses Spielchen, ne? Wer gibt ab, wer nimmt auf, ne? Eine Seite reduziert, eine Seite oxidiert, und es gibt halt Bedingungen, die manches eher in die Richtung drücken oder in die andere Richtung drücken. Und wenn man das so grundsätzlich einstellt, ist es ja relativ analog auch zu ganz vielen anderen Gegebenheiten, die wir so in der Bodenkunde kennen. Also zum Beispiel bei Pufferreaktionen beim pH, da läuft keiner schreiend weg, aber es hat sehr große Ähnlichkeiten damit, ne? Weil eine Randbedingung so Prozesse dann steuert, die auf chemischer Basis ablaufen. Und dementsprechend, ich glaube, man muss halt einfach sich ein bisschen reinfuchsen, aber wenn man einmal diese Dynamik verstanden hat, wann welche Hälfte des Redox-Spielchens da bedient wird, vor allem ja auch von den metallischen Kationen, dann ist man relativ schnell eigentlich schon daheim und hat es auch durchstiegen dann.
Ja, genau. Das sehe ich auch. Na gut, ich als Chemielehrer bin natürlich entsprechend vorbelastet. Natürlich sehe ich das ein bisschen anders. Aber ich glaube, das hat auch ganz viel mit mäßigem Chemieunterricht zu tun, beziehungsweise mit so einer Dynamik, die schon in der Schule anfängt, so im Fach Chemie. Ne? Irgendwann kristallisiert sich da eben heraus, welcher Teil der Klasse entsprechend Chemie gerne macht und welcher nicht. Typischerweise machen es die meisten nicht gerne. Und das zieht sich dann halt leider so durch. Und gerade so Redoxchemie und Elektrochemie ist in den meisten Lehrplänen sehr spät angesiedelt, meistens auch erst in der Oberstufe, Sekundarstufe 2. Und da ist, glaube ich, für viele einfach der Zug schon fast abgefahren. Und das ist schade, weil das ist wirklich ein schönes Thema, wo man, glaube ich, auch, wenn man jetzt so diese ganz klassische Chemie, Reaktionsgleichung und so nicht so hundertprozentig drauf hat, das ist nochmal so eine Möglichkeit, nochmal neu einzusteigen, gerade auch über so ein physikalisches Verständnis der ganzen Geschichte, ja. Und deswegen finde ich es schade, dass da viele aussteigen, aber wie gesagt, wir wollen da gerne versuchen, auch nochmal einen Einstieg zu schaffen für die Hörerinnen und Hörer. Vielleicht gibt es auch Doktorandinnen und Doktoranden, die mit dem Thema nicht so wirklich warm werden, das kann ja alles sein, ja. Aber das wollen wir an der Stelle mal versuchen. Und wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, Julian, dass wir versuchen, mal eben so von der makroskopischen Ebene aus in dieses Thema einzusteigen. Und da bist du natürlich prädestiniert dafür. Du hältst Vorlesungen und ich habe ja schon im Vorfeld zu dir gesagt, ach, weißt du, deine sechste Sitzung aus Modul 2.6 oder so reicht vollkommen aus, ja. Und da würde ich einfach mal an dich übergeben, Julian. Redoximorphie, also letztlich Redoxzustände von Böden, makroskopisch, was macht das eigentlich? Was kann man da sehen? Wie würdest du das runterbrechen?
Na gut, ich sag mal, wir haben ja beide Verhältnisse recht prominent bei einigen Bodentypen, die sich auch zum Glück nicht großartig in der K6 geändert haben. Das heißt, selbst die Althergebrachten müssen sich noch nicht so groß umdenken. Und wenn man alleine jetzt mal den ersten Teil nimmt, der Oxidation, ist es ja eigentlich vor allem für uns eine der bestimmendsten Prozesse, die wir auch in Böden drin haben. Also jede Verbraunung, die stattfindet, ist ja im Grunde diese Bildung des Goethits, also dem Eisenhydroxid. Also die meisten werden es wahrscheinlich im Schlaf runterbeten können mit dem FeOH, was dann halt gebildet wird. Oder wir haben ja eine Tropen in Hämatit mit FeO halt, was gebildet wird, was ja ganz haptisch schon eigentlich, oder beziehungsweise eher optisch, weniger haptisch, sondern mehr optisch uns ja zeigt, so was im Boden abgeht. Ne? Also tropische Böden eher rot aufgrund des Hämatitanteils, wir haben eher die braunen aufgrund des Goethitanteils. Ne? Das heißt, es ist ja eigentlich was super prominent bei uns ist. Also wir sagen auch mal scherzhaft bei den ersten Bodenbeprobungen, den Studis, so, wenn ihr gar nicht wisst, was ihr antworten sollt, wenn euch jemand mal im Gelände fragt, so, nenn mal einen bodenbildenden Prozess, Verbraunung ist der Gewinner normalerweise, ja. Ne? Weil alle Böden irgendwie verbraunen. Oxidativer Prozess. Ne? Also da bist du ja eigentlich schon relativ klar mit dabei. Und die reduktive Seite, da sollte es bei den meisten halt vor allem bei den hydromorphen Böden klingeln. Das heißt, unter Sauerstoffabschluss, ne, also reduktive Verhältnisse, wie wir sie dann ja auch gerne nennen. Viele denken dann ja auch immer, das bedeutet ohne Sauerstoff. Ist ja aber nicht so ganz analog, ne? Also ich merke das schon, dass das immer so gerne auch analog verwendet wird. Aber da haben wir dann ja wirklich so auch wieder einen ganz klaren optischen Marker. Also mit diesen etwas kränklichen, blau-grün-stichigen Tönen, die wir dann so teilweise drin haben bei den reduzierten Eisenverbindungen, die wir da häufig sehen. Die Graufärbung, die ja auch mit der Auswaschung da einhergeht. Also das sind eigentlich ja so unsere ersten relativ deutlichen Marker, was denn so ungefähr passiert, ne, während so halt ein Oxidationsprozess oder ein Reduktionsprozess abläuft. Und an sich ist das halt super ubiquitär, ne? Also gerade weil es super reaktionsfreudig ist, ja auch unser Luftsauerstoff, sobald wir da ja irgendwie beginnen mit der Verwitterung, wenn das Rohmaterial aufbereitet wird, kommt es ja fast zwangsläufig auch immer zu einer gewissen Oxid- oder Hydroxidbildung. Ne? Das wäre also rein makroskopisch, muss man den Leuten halt das Pflaster schnell abreißen und sagen, ihr kommt da nicht drum rum. Das ist halt so häufig und so prävalent in allem, was wir halt auch wirklich sehen, dass man aber zumindest mal sagen kann, okay, wir nähern uns, wie du auch sagst, so erstmal rein makroskopisch. Ne? So, wie sieht das aus? Was können wir da so für Befunde sehen? Ja, und da wären halt, wie gesagt, die Klassiker. Jeder braune Boden ist normalerweise, hat eine Hydroxidbildung. Und die eher grauen, ausgewaschenen, hydromorphen Böden, ja, entsprechend unter reduktiven Bedingungen halt entsprechend vor allem auch Eisen- und Manganverbindungen dann eben gebildet. Ne? Also das wäre so das Erste, was man direkt so assoziiert, wenn man mit dem Finger drauf zeigen würde und sagen würde, sag mir mal was zur Oxidation oder zur Reduktion.
Ja, und das ist auch was man im Gelände ja, ich würde behaupten, sehr gut erkennen. Also eine Verbraunung erkennst du gut. Das ist auch so, wie du sagst, eben so ein klassischer Einstieg, ne? Eine Verbraunung erkennt man gut, eine Pozzolierung erkennt man auch gut, aber das sind Transportprozesse. Aber was man eben auch, zum Beispiel Stauwasserböden, ne, ich glaube, das ist auch was, wenn man einen hat irgendwo in der Gegend, weiß nicht, du als Lehrperson würdest das sicherlich Fortgeschrittenen auch empfehlen, sich mal so einen Stauwasserboden im Pyrkauer oder sogar im Profil anzugucken. Weil da kann man auch viel dran sehen, ne?
Naja. Und es ist ja auch, sag ich mal, gerade auch die Pseudoverleihung insbesondere, ist ja auch ein spannendes Ding, wo man sehen kann, wenn sich die Randbedingungen ändern, wie sowas plötzlich entstehen kann. Also wenn du über die typische sekundäre Pseudoverleihung nachdenkst, also zum Beispiel Nachlässivierung, das war dann eher mal ein oxidativer Boden, der also eine typische Braunfärbung hatte, wenn er von der parabraunen Erde kommt. Und wenn der sich halt sekundär pseudoverleiht, also wenn die Lässivierung so weit fortschreitet, dass dieser jetzt der KT-Horizont, ehemals der BT-Horizont, zu einem Wasserstauer wird, ja, zack, habe ich innerhalb kürzester Zeit hydromorphe Überprägungen dann da drin. Und dann hast du ja insbesondere beim Pseudoglei eigentlich ja alles in einem Horizont. Wo der Glei ja noch trennt zwischen dem oxidativen Bereich und dem reduktiven Bereich, ist halt der SW-Horizont ja immer super spannend zu sehen. Weil du ja immer diesen Wechsel hast zwischen Absinken des Stauwassers und wieder Aufstauen und ständig diesen Wechsel zwischen reduktiven und oxidativen Verbindungen. Ne? Deshalb sind die auch super distinkt zu sehen. Mit dieser richtigen Rostfleckigkeit in der grauen Matrix, das ist eigentlich, das kriegt man immer ganz gut erkannt tatsächlich.
Ja, genau. Und das einfach auch mal zu beschreiben. Ich habe ja neulich eine Lehrbuchfolge auch rausgebracht zu den Stauwasserböden letztlich. Ich habe es Pseudoverkleihungen genannt, aber letztlich geht es da um die drei Bodentypen der Stauwasserböden. Und die sind ja auch darüber definiert, tatsächlich unter anderem muss man dazu sagen, aber unter anderem darüber definiert, wie hoch ist denn da eigentlich der Anteil dieser redoximorphen Merkmale tatsächlich, ja? Spoiler, das ist tatsächlich auch wieder ein Kontinuum natürlich, ne? Aber der Stagnoglei wäre der wirklich am einen Ende des Kontinuums steht. Der ist wirklich überwiegend von diesen Reduktionsfarben geprägt, ne? Das ist das eine Extrem. Das andere ist eben der Pseudoglei, wo sich das noch, naja, so, ich will nicht sagen, die Waage hält, aber wo du schon auch sehr abwechslungsreich diese sowohl oxidative als auch reduktive Merkmale in diesem Profil hast. Ne?
Genau, und du hast ja auch wirklich so ein vertikales Hochrutschen. Also der Stagnoglei braucht ja zum Beispiel schon den SWAH-Horizont.
Ja.
Und dann weißt du eigentlich schon, was indiziert ist. Du nimmst Gummistiefel mit. Also an so einen Standort gehst du halt nicht mehr mit normalen Wanderstiefeln.
Ja, genau. Ne, und das ist so das, wo wir eben jetzt mal versuchen wollten, euch zu zeigen, okay, man sieht es makroskopisch bei Grundwasser beeinflussten Böden, ne, habe ich ja auch eine Folge zugemacht, zu den Auenböden in dem Fall, natürlich auch, ja, das ist vollkommen klar, das sind wirklich auch Farbmerkmale, auch wieder eine Lehrbuchfolge, Bodenfarben, die, wie ich finde, wunderschön sind. Und wenn man das einmal sieht, dann muss man sich ja eigentlich als naturwissenschaftlich interessierter Mensch sofort die Frage stellen, okay, wie kann es jetzt physikochemisch eigentlich dazu kommen, dass diese Böden diese wundervollen Farben aufweisen, dass diese Bodentypen sich letztlich bilden, ne? Also das sind natürlich auch physikochemische Prozesse, auch physikalische Prozesse, ne? Dass eben Mittel- und Feinporen verstopfen, sich dann Stauwasser bildet und so weiter. Ne? Aber was passiert eigentlich auf der chemischen Seite des Ganzen? Ja, und da kommen wir dann tatsächlich zum großen Thema Redoxchemie. Das ist ja auch ein Fremdwort, was man vielleicht auch mal klären kann. Redox, ne, ist zusammengesetztes Wort, Reduktion und Oxidation. Ne, also das sind diese beiden Teilreaktionen, die da immer zusammenspielen. Und wenn man es jetzt eigentlich mal runterbricht, wirklich auf der atomaren Ebene, ist es eigentlich so, dass wie immer in der Chemie sich was in der Atomhülle ändert. Ne? Also letztlich ändert sich was am Zustand oder in dem Fall an der Anzahl der Elektronen, die sich in dieser Elektronenhülle befinden. Und das ist eigentlich alles. Ne? Das ist generell so in der Chemie. Es gibt auch die Quantenchemie natürlich, das ist dann ein bisschen was anderes. Ne? Aber der Großteil der klassischen Chemie, vor allem der Schulchemie, die passiert einfach in der Atomhülle, ne? Und nicht im Atomkern. Das ist dann Kernphysik, ne? Und das gehört entsprechend auch in ein anderes Schulfach. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel ein Element, und wir haben uns heute hier in dieser Folge das Element Eisen rausgepickt, sich durch verschiedene Spezies auszeichnen kann. Das ist auch wieder so ein Fachbegriff. Ne? Und eine Spezies, Julian, vielleicht findest du eine andere Beschreibung, aber eine Spezies ist letztlich ein konkretes Vorkommen einer Verbindung des Elementes oder eines Elementzustandes in der Umwelt. Könntest du da so mitgehen mit dieser Definition?
Würde ich schon sagen, ja, klar. Ja, ne, das ist zwar sehr abstrakt, erstmal würde ich das wahrzunehmen, aber ich denke, wir werden es jetzt nachher so ein bisschen rausarbeiten, ne, wo dieser Speziesgedanke dann auch hintersteht. Aber ja, klar, das wäre eine gute Umschreibung dafür.
Ja, genau. Ne, und beim Eisen, gerade die Eisenspezies sind sehr an den Redoxzustand auch dieses Eisenatoms gekoppelt. Ne, also Eisen kann in der Natur in zwei Oxidationsstufen vorkommen, plus zwei und plus drei. Das sind die wesentlichen, die wir heute hier auch besprechen wollen. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass die Kernladung des Eisens eben von einer bestimmten Anzahl an Elektronen in der Hülle abgeschirmt wird und dass je nach Bilanz dieser Gesamtladung nach außen eben entweder eine zweifach positive Ladung oder eine dreifach positive Ladung entsteht. Also das sind mal nochmal so diese ganz basalen Zustände. Und wenn wir wissen, dass in der Natur quasi das Eisenatom, in dem Fall wird es dann zu einem Eisenion, wenn es geladen ist, zwischen diesen beiden Zuständen hin und her switchen kann, dann, wenn man jetzt aufmerksam zugehört hat, dann weiß man auch, dass das natürlich was mit einem Elektronenübergang zu tun hat.
Na, also es hängt halt immer davon ab, du hast halt einen, wenn man es hochtrabend nimmt, halt einen Donator und einen, der dann quasi aufnimmt. Ne? Das sind ja dann immer, das sind ja genau diese zwei Teilreaktionen. Ja. Die Redox dann beschreibt, ne, dass einer aufnimmt, einer abgibt. Und ja, dementsprechend, ne, ist das, wenn man es halt in diesem vereinfachten Modell sehen will, tatsächlich, ne, wie viele Elektronen quasi entweder aufgenommen, abgegeben werden und dadurch ändert sich halt diese partielle Ladung einfach. Ja. Also, dass wir diese beiden Zustände zweiwertig, dreiwertig, wie man es ja gerne dann nennt, einfach dann vorliegen haben.
Ja, genau, ne. Und, das ist eigentlich grundlegend rein mechanistisch auf dieser Ebene schon alles, was man dazu wissen muss. Und alles andere sind weiterführende und auch Anwendungsbeispiele, die immer klassischerweise in diesen Bodenkunde-Vorlesungen und auch im Schäffer-Schacht-Schabel natürlich gebracht werden. Ne? Da geht man ran immer über die Elektrochemie und sagt jetzt entsprechend, okay, wir bauen jetzt einfach mal so ein Daniell-Element, ne? So eine ganz einfache, so ein ganz einfaches elektrisches Element quasi, ne? Eine Batterie sozusagen, ne? Und schalten also zwei Teilzellen zusammen und gucken mal, was dabei rauskommt. Und aus dem Alltag weiß man eben auch, dass es bestimmte Metalle gibt. Das wird typischerweise über Metalle eingeführt, die ganz einfach edler sind als andere. Der Klassiker ist natürlich am einen Ende des Spektrums Platin beispielsweise. Das ist so das edelste Metall, was einem an der Stelle entsprechend einfällt. Und das am anderen Ende zum Beispiel das Element Lithium. Das heißt übrigens nicht Lithium, weil das kommt von Lithos, der Stein. Das ist beispielsweise das weicheste Metall. Und das ist ein Metall, wenn man das schon mal in Natura gesehen hat, was die hervorragende Eigenschaft hat, dass man es anschneiden kann mit einem ganz normalen Küchenmesser. Und sobald man diese angeschnittene Fläche quasi der Luft aussetzt, färbt es sich sofort grau. Das oxidiert also sofort. Mhm. Ne? Also dieses Element ist offenbar nicht sehr glücklich damit, seinen elementar glänzenden Zustand beizubehalten, sondern das will unbedingt ein Elektron loswerden, zu einem einfach positiven Lithium-Ion werden, und das bindet dann sofort mit dem Luftsauerstoff, ne, und deswegen oxidiert das so schnell. Also das ist das eine
Ende. Und du wirst lachen, ne? Also dieser Effekt, ne, diese Oxidation, der ist ja eigentlich weitestgehend bekannt. Also entweder sagst du halt, na klar, Rostbildung wäre so ein Ding. Ja. Nur ich war selber so als alter Mann ein bisschen geflasht, als so die Kids vor 2, 3 Jahren mit Minecraft angefangen haben. Und ich so gedacht habe, okay, bastelst du mal schön mit. Ich mache mir mal ein Dach aus Kupferziegeln und dann wird der Scheiß nach gewisser Zeit grün. Also Minecraft macht quasi hier Grünspanbildung, also eine Oxidation von Kupfer wird dargestellt, wenn es länger der Atmosphäre ausgesetzt ist. Da saß ich selbst als Bodenkunde davor und dachte mir, meine Herren, also das haben sie ja schon schön gemacht, ne? Also
Minecraft wird auch gerne im Schulkontext eingesetzt, um irgendwas zu vermitteln, dachte ich, ne? Also das,
ja, hör mal, das ist jetzt eh viel einfacher, wenn du mal so mit Klassen zusammenarbeitest. Du kannst dann immer kommen, ja, was ist denn zum Beispiel ein vulkanisches Glas? Obsidian, kriegt dann direkt einer, weil sie es irgendwo aus Minecraft dann halt eben rauskennen. Oder ein Diorit oder was weiß ich, was alles dann vorkommt.
Ach was, echt? Ist schön, ne? Echt?
Ja, klar.
Das gibt es auch in Minecraft. Ja, das war nicht. Das war mir gar nicht.
Doch.
Das schreibe ich auch sofort auf die Folgen.
Schon nachgucken. Ne?
Ja, nee, aber wie gesagt, das ist eigentlich einfach. Ne? Also bestimmte Elemente haben eine bestimmte Affinität auch dazu, Elektronen abzugeben oder auch, wenn sie sich in Lösungen befinden, entsprechend Elektronen aufzunehmen. Ja. Und so wird es typischerweise auch in der Bodenkunde mal eingeführt. Kann man machen, ne? Dann kommt man irgendwann zur Nernst-Gleichung. Ne? Das ist so entsprechend diese Gleichung, um ein bestimmtes Potenzial tatsächlich, ein bestimmtes elektrochemisches Potenzial dann herzuleiten. Das ist gut, ne? Das ist natürlich auch physikalisch vollkommen korrekt so. Ich frage mich aber immer, ob das ein bisschen... Oder ob das halt der richtige Ansatz ist, um dieses komplexe System Boden dann tatsächlich darauf aufzubauen. Ne? Und das hast du ja auch jetzt eingangs so ein bisschen angeschnitten, ne? Gerade so in dem im Kontext Redoxzustand von Böden. Da geht es natürlich häufig um den Lufthaushalt von Böden. Ne? Oder es wird oft damit assoziiert. Und dann sagt man eben, okay, wir haben jetzt reduzierende Bedingungen und da wird dann oft gesagt, möglicherweise auch in der mündlichen Prüfung, okay, da ist dann gar kein Sauerstoff mehr. Ne?
Aber das ist es wird halt, wie du sagst, ne, es wird halt super gerne gleichgesetzt mit aerob und anaerob.
Ja.
Das oxidierend reduzierend, was aber halt nicht deckungsgleich ist.
Ja. Und das sollte man nicht tun. Man sollte eben begreifen, dass Böden, das sagen wir ja immer wieder, hochkomplexe Systeme sind und das ist einfach nach beiden Enden auch offen. Das heißt, ich kann das Redoxpotenzial von Böden tatsächlich messen. Hast du das mal gemacht in irgendeiner Weise?
Es ist schon länger her. Ja. Also ich hatte jetzt selber wenig bodenchemische Inhalte im Gelände, weil ich ja wirklich eigentlich auch erst aus Bodenphysik tatsächlich komme. Aber klar haben wir das schon mal gemacht. Ne?
Ja, aber
und was halt auch da in dem Kontext auch wichtig ist, ne, ist halt dieser Schaltergedanke. Das ist nicht ein binäres System, so von wegen ich klack den Schalter um und es gibt nur diese beiden Zustände, sondern halt entsprechend Abstufung.
Ja.
Also es gibt ganz, ganz viel Grauzone dazwischen.
Ja, genau. Ne? Und dafür wollen wir auch immer sensibilisieren. Ne? Also wenn man jetzt ein entsprechendes Redoxpotenzial, über die Höhe des Redoxpotenzials sprechen wir gleich noch, aber ein entsprechendes Redoxpotenzial misst und man kommt zu dem Schluss, okay, das sind hier reduktive Bedingungen, dann heißt das aber nicht, dass auch gleichzeitig Oxidationsreaktionen da drin ablaufen. Ne? Es ist immer das Maß entscheidend. Ne? Und es ist auch so, dass beispielsweise in einem gut belüfteten Sandboden sicherlich Reduktionsreaktionen dort ablaufen und sich da also entsprechend auch die einschlägigen Minerale bilden. Die sind halt nur auf einer Skala vorrätig, die ich einfach mit dem bloßen Auge nicht erfassen kann. Die kann ich vielleicht im Labor in irgendeiner Form messen. Ne? Das heißt aber nicht, dass sie nicht da sind. Ne? Und das muss man einfach auch begreifen. Es gibt nicht... wie bei den Jedi, ne, die helle und die dunkle Seite der Macht, ne, sondern das ist tatsächlich immer ein Kontinuum. Und so sollte man es auch betrachten. Ne?
Und was ja zusätzlich auch noch mit reinkommt, wo wir nachher noch sicherlich tiefer drauf gehen, ist, dass ja ganz häufig eben nur über die abiotische Komponente gesprochen wird. Und du hast ja auch eben noch diese biotische Ebene noch mit dabei, die sich ja auch wieder eigen verhält, ne, und nicht eins zu eins übertragbar ist von den Bedingungen her.
Genau, genau. Ja, und da will ich noch hin mit euch am Ende, ne? Weil das kommt dann eben noch oben. Wir haben jetzt nur über die reine Physikochemie gesprochen. Ne? Da sind noch keine Mikroorganismen drin. Die kommen eben auch noch mit rein und die spielen heute auch eine prominente Rolle. Ich will halt nur noch mal dafür sensibilisieren, was es eigentlich mit diesem Redoxpotenzial von Böden auf sich hat. Das ist also eine Zustandsgröße, die kann ich messen. Wenn ich das richtig sehe, ist, ich habe es selbst noch nicht gemacht, ich habe es jetzt nur mal recherchiert, diese Messung ist mitunter sehr komplex und auch sehr störanfällig. Also man braucht eine Elektrode. Die dient als Bezugselektrode ganz einfach zu dem Redoxpotenzial, was halt dort in diesem Boden typischerweise in einer definierten Tiefe oder auch in mehreren Tiefen kann man das messen, anliegt. Und diese Elektrode wird auf eine bestimmte Tiefe zum Beispiel über ein Pirkauer Bohrloch entsprechend gebracht. Also man zieht erst den Pirkauer, man zieht den Bohrkern raus, so kann man das machen und führt dann diese Sonde auf eine definierte Tiefe ein, gräbt die dort ein und muss die dort auch eine bestimmte Zeit, so 1-2 Tage habe ich gelesen ungefähr, belassen, weil sich dann dieses System, das ist ja in dem Moment gestört, ne? Also du induzierst einen riesigen Porenraum dadurch, ne? Das heißt, wenn wir jetzt gerade schon über Lufthaushalt gesprochen haben, das ist dann also definitiv gestört, dieses System, und das System muss sich erst eine gewisse Zeit lang wieder reorganisieren und dann kann ich entsprechend dieses Redoxpotenzial abgreifen. Also mitunter gar nicht so einfach. Habt ihr das auch so gemacht?
Ich meine doch, ja, ja. Also wie gesagt, das ist schon ein paar Jährchen her, aber es klingelt auf jeden Fall, dass wir ähnlich entsprechend Bohrloch ausgehoben, ausgebracht, Messgerät und dann wirklich erstmal diese Latenzzeit im Grunde abgewartet, bis wir dann wirklich dann die richtigen Messwerte gezogen haben.
Ja, ja, genau. Und ich will jetzt nochmal euch vielleicht einen anderen Zugang zu dieser Thematik bieten, die sich möglicherweise nicht auf den ersten Blick erschließt, aber die vielleicht hilfreich für das Verständnis sein kann. Also wenn wir von diesem Redoxpotenzial sprechen von Böden, dann wird das meistens in Millivolt angegeben. Ne? Und jetzt kann man hingehen, kann sagen, Millivolt, das ist eine Spannung, das ist also ein Maß dafür, wie schnell Elektronen irgendwie beschleunigt werden zwischen zwei. Das kann ich mir, für mich ist das persönlich in Böden auch nicht greifbar. Ne? Redoxpotenzial in Millivolt. Ne? Dann kriegt man vielleicht noch gesagt, okay, ein typisches Redoxpotenzial in Böden ist so von minus 500 bis plus 500 Millivolt. Ich glaube, da steht's auch, ne? So ungefähr. Ja, kleiner als 120 bis 550, also so größenordnungsmäßig, ne? Je nachdem, wie man sieht, ne? Und man kann aber dieses Redoxpotenzial tatsächlich auch in den PE oder P-Epsilon-Wert umrechnen. Und das finde ich persönlich, das ist meine Überzeugung, das ist jetzt mal so dieser Service-Podcast hier, das finde ich einen leicht besseren Zugang. Ne? Der PE-Wert ist genau wie der pH-Wert. Der negativ-dekadische Logarithmus, kann man sich merken, pH, POH, ne? Das sind immer negativ-dekadische Logarithmen. Und zwar in diesem Fall tatsächlich von der Konzentration freier Elektronen in der Bodenlösung. Ne? Das ist also ein Maß dafür letztlich, ob ich in meiner Bodenlösung einen Überschuss an freien Elektronen habe oder nicht. Ne? Und das finde ich persönlich einen viel leichteren Zugang. Und dieser PE, P-Epsilon-Wert, wie auch immer er bezeichnet wird in der Literatur, schwankt typischerweise auch so zwischen minus 10 und plus 10. Jetzt kann man sich das mal überlegen, was das bedeutet. Ein P-Epsilon-Wert von minus 10, negativ-dekadischer Logarithmus von minus 10, das heißt, das sind 10 hoch 10 Elektronen pro Liter. Bodenlösung, ne? Das ist diese Größe. Also es sind viele, ne? Darauf können wir uns sicherlich einigen. 10 hoch 10 pro Liter, das ist viel. Und das andere Extrem eben, der P-Epsilon-Wert von plus 10 entsprechend negativ-dekadischer Logarithmus, das sind dann 10 hoch minus 10 Elektronen pro Liter, ne? Also da eher Elektronenmangel, ne? Und am anderen Ende der Skala eben Elektronenüberschuss. So, und das ist mal so der Zugang. Julian guckt ganz interessiert.
Naja. Also es ist ja wirklich sehr analog zu diesem, deshalb auch diese Zugänglichkeit. Ne? Also ich sag mal, jeder, der so ein bisschen mit Chemie zu tun hat, den kannst du nachts wecken im Studium und sagen so, definieren wir mal den pH-Wert, negative dekadische Zehnerlogarithmus der Wasserstoff-Ionen-Konzentration. So, ne? Dann hast du es quasi rausgepumpt. Sehr viel anders ist es ja auch nicht, wenn du halt wirklich dann mit deinem pH-Wert dann eben arbeitest.
Ja, ne? Genau. Ne? Und vielleicht auch einfach mal darüber gehen, versuchen sich das herzuleiten. Das ist, glaube ich, eine interessante Sache und wie gesagt, vielleicht einfach nochmal ein anderer Zugang. Wenn ihr wollt, schreibt mich gerne an. Ich kann euch da auch entsprechendes Material zusenden. Aber an der Stelle jetzt, glaube ich, erstmal genug zum allgemeinen Einstieg. Jetzt haben wir hoffentlich dieses dieses Thema ein bisschen eingeführt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Paper der heutigen Folge, was ich mitgebracht habe, was ich mir ausgesucht habe. Es trägt den Titel An Evolving View on Biogeochemical Cycling of Iron und ist verfasst unter anderem von Andreas Kappler. Herzliche Grüße an der Stelle. Und ist, also ich muss, ist ein schönes Paper. Ich habe es sehr gerne und mit großer Freude gelesen, aber es ist keine leichte Kost. Das muss ich gleich vorweg schicken. Das ist nichts, was man sich mal auf einer kurzen Busfahrt nebenbei so reinziehen kann und auch vollumfänglich verstehen kann. Ist veröffentlicht am 1. Februar 2021 und zwar in Nature, also auch relativ hoch aufgehängt, und ist ein Review-Paper tatsächlich, ne? Und es versucht eben, diesen Stoffkreislauf des Eisens letztlich biogeochemisch mal ein bisschen aufzurollen, aber mit einer Einschränkung, und da sieht man schon, wie sensibel tatsächlich solche Stoffkreisläufe sind, ne? Alles, was wir hier besprechen, passiert ungefähr bei pH 7 plus minus, ne? Und passiert ungefähr bei 25 Grad Celsius, ne? Weil das sind schon wieder zwei wichtige Steuerungsgrößen, die direkt auf diesen Redoxzustand von Böden und auch auf die gesamte Redoxchemie in der Bodenlösung Einfluss haben, die Temperatur und der pH-Wert der Bodenlösung, ne? Und das ist, glaube ich, ein guter Einstieg, ne? Sowas muss man immer systemisch betrachten. Man muss eben auch entsprechende Störgrößen betrachten und das auch immer mitdefinieren. Also dieses komplette Paper, das schreiben sie gleich eingangs, entsprechend 25 Grad Celsius und bei einem zirkumneutralen pH-Wert, ne? Das sind eben die Randbedingungen. Und sie finden, wie ich finde, einen sehr schönen Aufhänger in das Thema, nämlich nochmal zum Thema Spezies von Eisen, warum das eigentlich wichtig ist. Eisen 2 und Eisen 3, das kann einem ja eigentlich egal sein. Das koordiniert ein bisschen anders, macht andere Verbindungen. Aber Eisen 2 ist typischerweise das Eisenion, was von Pflanzen leicht aufzunehmen ist. Und das dürfen wir nicht vergessen. Eisen ist auch ein Pflanzennährstoff. Das gehört nicht zu den essentiellen Pflanzennährstoffen. Es ist aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Pflanzennährstoff. Und wenn ich entsprechend Eisen nur in der Spezies plus 3, in der entsprechenden Elektronegativitätsstufe vorliegen habe, das macht einfach Verbindungen und Phasen in der Bodenlösung, die typischerweise nicht pflanzenverfügbar sind. Zum Beispiel das schöne Mineral Goethit, was wir schon angesprochen haben. Das ist dreiwertiges Eisen, das ist in der Mineralphase für Pflanzen erstmal nicht zugänglich. Ja, und man lernt dann eine ganze Menge über verschiedene, ja, wie soll ich sagen, verschiedene Einflüsse tatsächlich auf das biogeochemische Gleichgewicht oder auf die biogeochemische Umsetzung von Eisen. Und da hatten wir uns auch vorher drüber unterhalten, Julian, das war mir beispielsweise gar nicht geläufig, dass es auch nahe der Bodenoberfläche noch eine Photoreaktion gibt. Also da sind wir noch im abiotischen Bereich. Ich wusste nicht, dass tatsächlich Eisen auch durch Licht reduziert werden kann. Ja, und das ist, war dir,
also war für mich auch neu. Also wie gesagt, in dem Thema, wenn es für dich neu ist, ist es für mich doppelt neu.
Ja.
Tatsächlich.
Das ist halt das Schöne an dem, was wir hier machen. Wir lernen immer dazu, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das spricht eben auch nochmal für mein Argument. Da kratzt sich jetzt mancher am Kopf, sagt, ach, ein luftiger Sandboden, da wird auch Eisen reduziert. Ja doch, an der Bodenoberfläche eben durch so eine Photoreaktion. Ne? Das Maß ist nochmal eine andere Frage, aber das ist hier entsprechend dargestellt. Und was auch dargestellt ist, ist eben diese Kopplung der Redoxchemie oder der Redoxdynamik von Eisen mit verschiedenen anderen Stoffkreisläufen, ja, also beispielsweise des Mangans, ne, oder auch des Stickstoffs, ne, das ist alles miteinander gekoppelt. Gehe ich an der Stelle aber nicht drauf ein, weil das immer noch so die typische anorganische Chemie ist, auf die wir ja heute nicht so wirklich kommen wollen. Sie schauen sich auch an, beispielsweise, wie die Redoxkinetik tatsächlich des Eisens, also immer der Umwandlung Eisen 2 in Eisen 3, beziehungsweise umgekehrt, auch gekoppelt ist an verschiedene andere Parameter, beispielsweise an die Liganden. Ne? Also das Eisen in der Bodenlösung liegt selten frei vor, sondern das ist immer an bestimmte Liganden gekoppelt, EDTA, ne? Ethylen-Diamin-Tetra-Essigsäure beispielsweise. So ein typischer Ligand eben, der als Komplexbildner wirkt in der Bodenlösung. Und wenn das Eisen entsprechend aus dieser ligandischen Beziehung sozusagen heraus reduziert wird, dann ergibt sich natürlich da eine andere Energiebilanz, als wenn es frei vorliegt. Also das kann man hier alles lesen. Man kann eben über verschiedene Einflussfaktoren auf diese Redoxdynamik des Eisens etwas lesen. Das spare ich hier an der Stelle tatsächlich aus. Aber worauf wir jetzt mal hinaus wollen, ist eigentlich die Rolle von Mikroorganismen bei dieser Redoxdynamik des Eisens. Ja, und da ist eine, wie ich finde, schöne Abbildung. Das kriegt von mir so 0,8 Markus Dotter weich.
Ich wusste, dass der jetzt da auch noch kommt.
Also ja, weil es ist einfach, ich finde das schön, man kann es erfassen, ne? Man muss sich natürlich auch die entsprechende Zeit nehmen und kann eben an dieser Abbildung sehen und wie ich finde auch sehr eingängig, welche Strategien Mikroorganismen entwickelt haben, um wirklich Elektronen loszuwerden. Jetzt kann man sich fragen, wo müssen die eigentlich Elektronen loswerden? Und das ist wieder ein Zugang, den mir mein Bodenkunde-Professor in diese Thematik mal eröffnet hat. Der hat gesagt, okay, pass auf, die Zustände in Böden können noch so lebensfeindlich wirken, ne? Stichwort Sauerstoffmangel beispielsweise. Egal wie es kommt, Mikroorganismen verstoffwechseln immer organische Substanz und wollen dabei Elektronen loswerden. Also das ist sozusagen ein Produkt dieser Verstoffwechselung von organischer Substanz in Böden, sind beispielsweise Elektronen. Ja? Und diese Elektronen wollen sie loswerden. Ne? Und da ist ein typischer Redoxpartner, ne? Kommen wir wieder zu der Redoxchemie, eben das Eisen beziehungsweise diese gängigen Eisen-3-Minerale eben in Böden. Ne? Und das ist hier auch zentral dargestellt. So ein schöner Klumpen, ein bisschen kantig, sieht mir ein bisschen zu quaderig aus, aber na okay, sei es drum, das kann natürlich vorkommen. Ne? Eisen-3-Mineral. Ja, und jetzt, das war mir persönlich nicht geläufig, welche Strategien diese Mikroorganismen haben, um eben die Elektronen darauf zu übertragen. Und jetzt, wenn du da, glaube ich, so im Studium deine Studis gefragt hättest, dann hätten die gesagt, ja klar, das schwimmt dahin, ne, und überträgt wirklich dieses Elektron direkt. Ne? Und das ist aber nur eine Möglichkeit des Ganzen. Ne? Also dieser direkte Kontakt des Mikroorganismus mit dem Eisenmineral tatsächlich, das ist so die primitivste Form, das ist das, was man intuitiv denken würde, ist aber nicht eine alleinige Strategie. Es gibt zum Beispiel die mikrobiellen Nanowires. Hast du davon schon mal was gehört, Julian?
Vor dem Paper tatsächlich nicht. Also es war tatsächlich was Neues für mich, ja.
Ja, das ist ziemlich abgefahren. Diese Nanowires, also auf Deutsch quasi Nanodrähte, könnte man es, ne, Nanoleitungen, wie auch immer, ne, könnte man es bezeichnen. Das ist tatsächlich ein Ding, was Mikroorganismen ausbilden können, zum Beispiel in Form von Proteinketten. Also das ist eine Möglichkeit. Die bilden extrazellulär, also außerhalb ihres eigenen Körpers, lange Proteinketten, die einmal die Mikroorganismen untereinander vernetzen können. Diese Proteinketten können aber auch direkt bis zur Eisenmineraloberfläche gehen. Das sind alles Möglichkeiten. Und über diese Nanowires übertragen sie tatsächlich Elektronen. Das finde ich zum Beispiel ziemlich abgespaced. Ne? Und sie geben hier in dieser Abbildung auch immer so die Größenskalen an. Also wenn du jetzt diesen direkten Kontakt hast, weniger als 1,8 Nanometer, das muss also wirklich schon ein sehr kleiner Abstand sein. Aber man muss sich ja auch mal gewahr werden, jetzt in der Bodenlösung ist es nicht so, dass sich da die Mikroorganismen tummeln und dass die wirklich Haufen an Haufen sitzen, also sehr kleine Abstände zueinander haben, sondern wenn du die Größenskala aus Sicht des Mikroorganismus dir anschaust, sind das schon recht große Entfernungen, die dazu zurückgelegt werden können. Ne? Und da ist es möglicherweise auch einfacher, wenn man einfach mal eine Leitung zieht.
Naja, ja, oder so sag ich mal, also ich habe es mir bildlich vorgestellt, du kannst mir jetzt aus deiner chemischen Erfahrung sagen, ob das Bild schief ist oder nicht, aber so der klassische Drachen im Gewitter. Mit der langen Leine hinten dran, ja. Ne, so die Übertragung, die da halt eben runtergeht.
Ja, Benjamin Franklin, ja, der so in die Richtung geht das. Aber abgespaced, ne? Also das ist diese Strategien und vor allem, was die Evolution da wieder mal auf die Beine gestellt hat, dass das entsprechend möglich ist, ne? Ein weiterer Mechanismus, das sind dann tatsächlich die namensgebenden Elektronenshuttles, ne? Also das können Moleküle sein, das können aber auch komplexere Verbindungen sein, wie Mineraloberflächen. Ne? Rechnen dann quasi damit, dass dieses Shuttle, das kann denen ja dann relativ egal sein, an entsprechender Stelle das Elektron dann auf das Eisenmineral überträgt. Ne? Also das ist natürlich, das ist keine Strategie, aber sie sind in dem Sinne erstmal ihr Elektron auf dieses Shuttle losgeworden. Fällt dir bis dahin eigentlich ein neuer Folgentitel ein, Julian?
Boah, gute Frage. Also Also als Eisen natürlich kam, war direkt so eine Iron Maiden-Konnotation mit dabei. Aber da werden wir rechtlich wahrscheinlich ziemlich Probleme bekommen. Aber naja.
Okay, ich mache mal weiter. Was natürlich auch Wortspielpotenzial hat, ist das Elektronenhopping. Und hier auch wieder Elektronenhopping sowohl auf abiotische Partikel. Ne? Also es kann da auch wieder Shuttle-Moleküle geben, die quasi von einem Shuttle-Molekül auf das nächste diese Elektronen übertragen. Also das kann das können Feststoffe sein, die also nicht in Lösung vorliegen. Das können aber auch gelöste Substanzen sein. Und es gibt auch dieses Elektronenhopping quasi von Mikroorganismus zu Mikroorganismus. Das ist also auch eine Möglichkeit. Also, ey, pass mal auf, du bist ja näher dran. Nimm das mal auf. Und das Letzte ist, das finde ich persönlich die eleganteste Möglichkeit, dass die tatsächlich auch sogenannte Chelatbildner selbst ausbilden. Und diese Chelatbildner letztlich zu einer Komplexierung des Eisens beitragen. Also Chelatbildner muss man vielleicht auch mal sagen, das sind letztlich irgendwelche Moleküle, die typischerweise an mehreren Stellen so ein Eisenion wirklich binden können. Ne? Gerade in wässrigen Lösungen typischerweise. Ne? Da gibt es so mehrere Andockungspunkte. Und das kann man sich ja auch vorstellen, so ein Eisen-3-Ion quasi, ne? Das hat typischerweise gerne drei Bindungen elektrochemisch gesehen, die es festhalten und die es dann in Lösung bringen. Ne? Und auch da sind Mikroorganismen entsprechend fähig, solche Chelatbildner einfach in die Bodenlösung abzugeben. Die suchen sich dann auf gut Glück schon so ein angewittertes Eckchen des entsprechenden Eisenminerals, binden dort ein entsprechend dreifach koordiniertes Eisenatom raus und bringen das über die Bodenlösung entsprechend zum Mikroorganismus. Also auch das ist entsprechend ein Konzept, ja. Und diese ganzen Konzepte sind in dieser Abbildung hier dargestellt. Ich fasse es nur mal kurz zusammen. Also der direkte Kontakt, das ist entsprechend die einfachste Form. Wir haben dann gesprochen über die Nanowires, ne? Also tatsächlich diese Fäden, die in der Lage sind, über größere Distanzen die Elektronen zu leiten. Wir haben über die Shuttles gesprochen, die auch Namensgeber dieser Folge sind. Wir haben über das Elektronenhopping gesprochen und über die Bildung und Abgabe von Chelat bzw. Komplexbildnern in die Bodenlösung. Und das sind so diese fünf großen Strategien, die Mikroorganismen tatsächlich im Laufe der Evolution entwickelt haben, um Elektronen loszuwerden und letztlich dann auch ja das Eisen zu reduzieren, Eisenminerale zu reduzieren. Mhm. Ja. Und das finde ich beeindruckend, dass die Evolution das hervorgebracht hat. Man muss auch dazu sagen, dass nicht alle Bakterienstämme beispielsweise in gleichem Maße die Affinität haben zu allen Elektronenübertragungsstrategien. Ne? Also da gibt es auch Spezialisten entsprechend, die sich rausgebildet haben. Die sind auch in dem Paper erwähnt. Aber ich finde es großartig, dass es wirklich in diesem Systemboden seitens der Mikroorganismen so viele Strategien gibt, um ihre Elektronen entsprechend loszuwerden. Julian, jetzt bist du hoffentlich auch ein bisschen schlauer an dir.
Naja, und vor allem, wenn du, sag ich mal, in der letzten Konsequenz das Ganze weiterdenkst, erfüllen sie damit ja auch unfreiwillig die Funktion, eben zweiwertiges Eisen zu erzeugen, was dann noch mobiler ist, was dann ja auch wieder als Nährstoff zum Beispiel verwendet und durchgecycelt werden kann. Also da siehst du halt schon auch wieder dieses eskalierende Treppe, das ist so ein kleiner Beiprozess im Grunde ja wirklich, wie du gesagt hast, dem dient, Elektronen erstmal einfach nur loszuwerden, im Grunde dann wieder ein Türöffner darstellt für Folgeprozesse.
Ja, genau. Und das muss man immer im Kontext sehen. Also diese Redox-Dynamik des Eisens, das wird in dem Paper noch viel detaillierter dargelegt und würde aber den Umfang dieser Folge vollkommen sprengen. Die ist eben auch Katalysator oder Motor für ganz verschiedene andere Stoffkreislaufprozesse. Ne? Wie ich ja schon gesagt, das sowieso des Stickstoffs, des Mangans, die daran gekoppelt sind an diese Eisenredox-Dynamik, ne? Und umso beeindruckender finde ich, dass dieses komplexe System Boden beziehungsweise die belebte Phase des Bodens da tatsächlich so coole Strategien entwickelt hat, um eben diesen Redox-Kreislauf letztlich am Laufen zu halten, ja? Und da Eisen, drei koordinierte Eisenatome letztlich aus ihrem Verband rauszulösen und ein zweiwertiges Eisen zu überführen. So dass es dann letztlich auch pflanzenverfügbar ist beispielsweise. Das ist ja auch ein Hintergrund, ne? Ach, zauberhaft. Ja, Jürgen, das ist das, was ich damit eigentlich an die Menschheit bringen wollte.
Ja, und es zeigt ja, wie gesagt, auch dieser Fokus, den wir jetzt gesetzt haben, auch mal wirklich auf das Biotische, ne? Also, dass es halt eben nicht nur so die rein chemischen Randbedingungen sind, sondern dass tatsächlich auch durch den Metabolismus was Mineralisches verändert wird. Ich meine, wir kennen das ja häufig aus dem Stickstoffkreislauf zum Beispiel, ne? Also die Mineralisierung und allem drum und dran, was dahinter steht. Aber das halt, ja, es ein relativ häufiger Übersprung ist, ne? Zwischen der belebten, der unbelebten Komponenten, die wir dann halt mit drin haben, die sich dann wiederum gegenseitig tatsächlich auch, wenn es ein sauber eingestellter Kreislauf ist, gegenseitig tatsächlich so ein bisschen profitieren lassen dadurch. Ja. Ne? Zwar nicht wirklich geplant und nicht sinnig, ne? Aber das hat sich natürlich relativ schön eingepegelt in einem natürlichen Bodensystem, dass dann also wirklich diese Zyklen und Kreisläufe sauber ins Rollen kommen. Ne? Und das ja wirklich an der ganz, ganz kleinsten Stelle, wo wir jetzt im Grunde uns ja eingehakt haben. Ne?
Genau. Ja. Allemal beeindruckend, wie Peter Lustig gesagt hätte. Peter Lustig ist auch jemand, der fehlt in der Welt. Aber ja, das ist auch nochmal ein Plädoyer dafür, eben auch diese vierte Bodenphase, wie ich in Folge 1 mal gesagt habe. Ne? Es gibt die klassischen Phasen, ne? Das ist immer so die anorganische Chemie, fest, flüssig, gasförmig. Ne? Aber diese vierte Phase, die belebte Phase, das ist eigentlich das, was ganz viel Dynamik reinbringt und im Wechselspiel mit diesen ganzen unbelebten Phasen des Bodens entsprechend ja uns immer wieder fasziniert, Julian. Das ist das, das ist das Schöne daran. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt und das wäre auch eine, das würde ich an deiner Stelle, Julian, jetzt als Prüfungsfrage einbauen. Was gibt es für Strategien von Mikroorganismen zur Elektronenübertragung? Das kann man, glaube ich, gut abfragen.
Ja, wobei wir haben die luxuriöse Situation, dass die Bodenchemievorlesung über ein Laborpraktikum abgeschlossen wird, nicht über eine Klausur. Ah. Das senkt die Schwelle dann doch deutlich.
Ja, das ist okay, gut, das ist akzeptiert. Das ist auch nochmal was Besonderes. Bei uns war es halt alles komprimiert. Du hast das alles durchlaufen in zwei Semestern, aber es hat alles Vor- und Nachteile. Aber wie ist so deine Erfahrung, wenn du jetzt mal das ganze Spektrum des Bodenwissens so abgreifst, ist Redoxymorphie, ist das ganz unten angesiedelt oder gibt es noch was unbeliebter ist? Wie ist da so dein Gefühl?
Oh ja, unbeliebter ist immer so eine Sache. Ich glaube, das hängt tatsächlich auch in der Ausbildung auch stark damit zusammen, was an dem jeweiligen Hochschulstandort gemacht wird, ne, und wie auch die Laborausstattung ist. Das ist ganz häufig tatsächlich so ein limitierender Faktor, was wie tief behandelt wird. Und wo in diesem weiten Feld der Bodenchemie dann auch die Leute wirklich vertiefend tätig sind. Also da hast du immer so einen gewissen Bias bei den ganzen Lehrveranstaltungen, der so in eine Richtung dann eben rein tendiert. Aber ich sag mal so, unbewusst ist es, glaube ich, recht hochgehangen. Weil wir haben ja gesagt, wenn man über die makroskopische Ebene tatsächlich geht und die rein optische Ebene alleine schon und grundsätzliche Bodeneigenschaften, ist es, glaube ich, höher gehängt, als man meint. In der Detailtiefe, wo wir es jetzt auch in einem Paper sehen, würde ich schon eher bei den etwas unbeliebteren Themen sehen, aber tatsächlich, glaube ich, qua der Möglichkeiten entsprechende Messungen auch für dich durchzuführen, ne? Weil es dann halt immer spezieller natürlich und immer kleinteiliger wird. Aber ich glaube, wenn man halt tatsächlich mal einfach anerkennt, sowohl was den Nährstoffkreislauf angeht, den wir jetzt angerissen haben, da spielt ja zweiwertiges Eisen auch eine entsprechende Rolle mit da drin, aber spätestens halt eben einfach bei groben Randbedingungen, die sich dann ja sogar schon in Horizontierungen in Bodentypen niederschlagen und für uns ja auch teilweise ganz bestimmte diagnostische Merkmale allein sind für Böden der mittleren Breiten, ne, der braune Farbton, von dem wir am Anfang gekommen sind, ist es, glaube ich, schon präsenter, als man im ersten Schritt meint. Man weiß, glaube ich, nur noch nicht, dass man es tatsächlich im Detail mit einer Redoxreaktion zu tun hat.
Ja, ja. Das denke ich auch. Deswegen, ein Weg aus dieser kleinen Krise hinaus ist einfach an Geländepraktika teilnehmen. Da sieht man das alles mal. Und das ist, glaube ich, wertvoller als 10 Vorlesungen hintereinander. Da hat man dann auch praktisch was gesehen. Ne? Aber macht ihr ja auch bei euch. Ne?
Genau. Also wir sind ja auch immer draußen. Und ansonsten ja auch immer so der Tipp. Also ich kenne es damals aus NRW zumindest, dass die entsprechenden Landesbehörden auch gerne auch unter halbwegs vernünftiger Bezahlung auch immer mal wieder Bohrhilfe suchen für so Kampagnen. Und da sieht man dann wirklich mal eine Masse an Aufschlüssen und Pürkauern, ne? Und geht dann auch mit sehr fachkundigen Leuten natürlich raus, die in ihrem Leben schon einiges kartiert haben. Also das muss ich halt auch sagen, habe ich damals im Studium auch mal gemacht. Das ist ein enormer Erkenntnisgewinn, wenn man schafft es mal so bei einer Bohrkampagne tatsächlich mal mitzuarbeiten. Und da, ja, glaube ich, kann man ganz gut Werbung machen für die entsprechenden Landesämter, da einfach mal zu schauen. Also die meisten suchen immer mal wieder, wenn eine Bodenkarte erneuert wird, wenn eine geologische Karte novelliert wird. Sowas findet eigentlich relativ häufig tatsächlich auch statt.
Ja, macht das auf jeden Fall. Alles an Praxis, was ihr in der Bodenkunde mitnehmen könnt, das ist wirklich Gold wert. Und ich würde aber mal sagen, an der Stelle entlassen wir die Leute ein bisschen so in die Theorie. Ne? Das war jetzt ganz schön viel Chemie. Ihr seht aber auch, ich verzichte immer drauf, euch jetzt Reaktionsgleichungen hier vorzulesen. Da gibt's Websites und sowieso Bücher und auch YouTube-Videos, wo ihr das viel besser einsehen könnt. Ich habe mal in die Shownotes noch zwei, wie ich finde, gute Einführungen quasi in diese Thematik verlinkt. Das eine ist von der Website ahabc.de. Die haben wir auch viel zu wenig gewürdigt. Das ist auch eine coole Website mit so Einstiegsbodenwissen, ne, und auch ein bisschen komplexeren Sachen. Und das andere ist vom Projekt Hypersoil an der Uni Münster, habe ich auch noch nicht gehört. Ist auch ein schöner Einstieg in die Redoxdynamik des Eisens, kann man mal machen. Und natürlich meine Lehrbuchfolge 38 Redoxzustand von Böhn. Also da habe ich mir auch große Mühe gegeben, euch das näher zu bringen, auch mit den verschiedenen Stadien der Redoxzustände entsprechend, ja, das kann man sich natürlich auch noch reinziehen. Aber jetzt wollen wir es an der Stelle mal bewenden lassen, den rauchen jetzt schon die Köpfe, Julian. Und ich habe jetzt es endlich umgesetzt, ich glaube, es war in der letzten Folge mit dir, wo ich es angekündigt hatte, wir werden jetzt verschiedene Feeds ins Leben rufen, ne, für diesen Podcast, also auch für die verschiedenen Interessengruppen. Und das habe ich jetzt tatsächlich umgesetzt. Ich bin also alle bis jetzt 125 Folgen durchgegangen und habe entsprechende Etiketten verteilt und Feeds erstellt. Ihr könnt jetzt auf soulcast.de/feeds entsprechend wirklich nach Folgenkategorien euch Feeds dort ziehen und in eure Podcatcher reinschmeißen. Also es kann ja sein, dass ihr sagt, okay, ich will jetzt nur Soul Talk hören oder ich bin nur für die Lehrbuchfolgen oder so. Das ist jetzt alles möglich. Ihr könnt das natürlich auch miteinander kombinieren. Nutzt dafür aber bitte irgendwelche coolen Podcatcher. Auf keinen Fall die zum Beispiel Spotify, das ist einfach technisch nicht möglich, zum jetzigen Zeitpunkt solche Feeds einzuspeisen. Aber ich habe zum Beispiel Podcast Addict und da geht das wirklich reibungslos aufs Plus klicken, den Link einfügen und zack, habt ihr den entsprechenden Feed drin. Das heißt, ja, gibt nun mal unterschiedliche Interessengruppen und wir haben so viele coole Formate. Da könnt ihr das entsprechend nutzen. Ja, also auch umgesetzt, ja. Ich hatte da, das war echt viel Arbeit, muss ich sagen.
Ich vorstelle, aber Haken dran, ne?
Haken.
Ja. Ist erledigt.
Auf jeden Fall, ne? Und was auch erledigt ist, ist, dass wir wieder viel Zuwendung und Liebe bekommen haben, diesmal von unserem Hörer René. Ganz herzlichen Dank, René, für deine Zuwendung und für deine Freundlichkeit immer wieder und deine Unterstützung. Das ist wirklich ganz viel wert und ihr seid natürlich auch herzlich aufgerufen, an der Stelle uns was in den Hut zu werfen, damit wir hier noch mehr Technik anschaffen können.
Und damit ich diese Soundeffekte weiter ausspielen kann.
Also das muss aber eigentlich so ein Muhaha drankommen. Ich kann, ja, also ich kann sowas zum Beispiel kann ich auch machen, ja. Aber ich habe es versprochen, ich musste Svenja das letzte Mal versprechen, ich darf das nicht zu oft machen, Julian, ich habe jetzt mein Kontingent verbraucht, ne? Aber das ist ein direktes Resultat der Zuwendungen von Hörerinnen und Hörern, also vielen Dank an der Stelle. Und wenn ihr darüber hinaus noch Feedback habt, sagt, oh Mensch, das mit der Redoxchemie, das hätte man jetzt aber ein bisschen anders erklären müssen oder ich habe da noch einen anderen Zugang oder so, info@soulcast.de. Wendet euch da gern an uns. Ich bearbeite das dann auch sofort und streue das dann in die Nachlese einer Folge ein oder mache eine neue Folge draus. Ne? Darüber hinaus soziale Medien, Blue Sky, Instagram, Facebook und auch auf LinkedIn sind wir aktiv. Auch da könnt ihr uns entsprechend kontaktieren. Und jetzt ist schon spät, Julian. Es geht auf 9:30 zu. Wir machen jetzt, glaube ich, den Laden dicht an dieser Stelle. Das war Soulcast Folge 126 vom 15. Januar 2025. Und Christoph und Julian sagen an der Stelle mal ganz fröhlich Tschüssi.
Tschüss.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.